Wir versuchen es mal mit der Technik. Letztes Mal hat es gepfiffen. Vielen Dank. Es ist schön, die Gemeinde zu sehen. Ich sehe aber auch, dass einige im Urlaub sind. Also falls jemand das jetzt online anhört, wir sehen und wir hören euch nicht. Aber schön, dass ihr im Urlaub seid. Es sei euch gegönnt. Wenn ich in die Gemeinde schaue, dann sehe ich nette Leute. Ich sehe Leute, die ich kenne, die meisten von euch. Und die meisten von euch sind wahrscheinlich länger als ein Jahr in dieser Gemeinde. Und was passiert, wenn man länger als ein Jahr in der Gemeinde ist, wenn man in den Gemeindealltag eintaucht, wenn man so das Leben der Gemeinde kennenlernt? Man merkt, es menschelt. Und spätestens mit dem Eintritt von mir oder von dir ist der erste Sünder in diesem heiligen Laden drinne. Von daher, es ist in jeder Gemeinde so, es menschelt, es gibt Konflikte, es gibt Machtkämpfe, Personalgespräche, wie es eigentlich überall gibt. Und das Problem bei der Sache ist, wenn wir als Gemeinde uns nur noch darum drehen, dann verlieren wir den Fokus. Wozu ist eigentlich eine Gemeinde da? Man kann es eigentlich übertragen auf jede Organisation, auf jeden Verein. Man sieht es bei einigen Parteien, die sich um sich selber kreisen und weg sind sie. In jeder Firma, in jeden Gemeinden, wenn man anfängt, die Konflikte in den Mittelpunkt zu stellen und sich nicht mehr zu fragen, warum sind wir denn eigentlich hier? Und ich hatte so vor circa 3 bis 4 Wochen den Eindruck, als ich gelesen habe, ich habe Predigt, was für ein Thema ist dran? Und mir kam sofort dieses Thema, Gemeinde. Ich möchte heute eine biblische Grundlage mit euch betrachten. Es wird ein ganz interessantes Thema. Ich bin gespannt, wie ihr das so aufnehmt. Für mich persönlich war das echt eine ziemliche Herausforderung und Erneuerung meiner Sicht auf die Gemeinde. Ich bin mir sicher, diese Predigt, ich könnte sie in jeder Gemeinde heute Morgen halten. Ich fahre nach Baden-Baden, der Prediger fällt aus. Ey Leute, ich habe eine gute Predigt über eine Gemeinde sollte sich wieder neu fokussieren auf das, was wesentlich ist. Und das kann man in jeder Gemeinde heute Morgen machen, da bin ich mir sicher. Also wir als Gemeinde sind da nichts Besonderes. Wir brauchen uns nichts einbilden, dass wir irgendwie gut oder ganz viel Konflikte haben. In jeder Gemeinde gibt es diese Wellen und das Anliegen ist bei mir jetzt heute Morgen, eine Grundlage zu legen, eine biblische Grundlage. Wie machen wir das? Apostelgeschichte 1 und 2. Relativ bekannt, das war die erste Gemeinde. Die erste Gemeinde und ich habe gedacht, wer schreibt, der bleibt. Ich habe mal wieder geschrieben. Und wie machen wir das? Ich werde 2 Teile haben. Heute ist der erste Teil, das nächste Mal wird der zweite Teil sein. Und jede Gemeinde, eigentlich jede Organisation sollte sich fragen, was ist denn eigentlich unser Auftrag? Wir warten ganz kurz, bis die Technik steht. Es gehört zur Gemeinde dazu. Jede Firma, jede Organisation, jeder Verein, jede Gemeinde sollte sich eigentlich fragen, was ist eigentlich der Grund, warum wir existieren? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Ziel? Das werden wir heute beantworten. Dann ist die Frage, wenn ich weiß, was mein Ziel ist, was mein Auftrag ist, wie schaffe ich es denn, dieses Ziel, diesen Auftrag zu erreichen? Eine kleine Unterfrage, wo mache ich das? Das klären wir später. Und im zweiten Teil, so Gott will, im September, werden wir darüber reden, wer ist eigentlich Gemeinde? Wer gehört zur Gemeinde? Wer ist Gemeinde? Und wir werden das Thema Jüngerschaft näher betrachten. Soweit, also das sollte ein bisschen interaktiver sein, soweit verständlich, denke ich ja. Okay, dann zünden wir die erste Phase. Was ist eigentlich unser Auftrag als Gemeinde? Wozu sind wir hier? Und es gibt einige Stellen, die man zitieren könnte. Aber fangen wir erstmal an. Wer eine Bibel hat oder wer gerne eine leuchtende Bibel hat, darf das Handy zücken. Nicht zum Instagram und WhatsAppen, sondern zum Bibellesen. Okay, Apostelgeschichte 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftrag an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Wer schreibt das? Lukas. Er schreibt den ersten Bericht, das Lukas-Evangelium. Hier schreibt er den zweiten Bericht, die Apostelgeschichte. Interessant zu erwähnen, Lukas. Lukas war ein Arzt. Ärzte in der Regel sind gebildete Menschen, haben eine prägnante und kurze Sprache, auf den Punkt. Und interessanterweise im Lukas-Evangelium gibt es die meisten Verse über das Thema Heilen. War mir auch neu. Also man merkt, Lukas ist ein Arzt, der schaut genau hin, der weiß, präzise Worte zu benutzen, nicht lang drum herum zu schwafeln. Deswegen, Lukas schreibt diesen zweiten Bericht hier. Er schreibt, er hat im ersten Bericht geschrieben, was Jesus getan hat. Jetzt ist Jesus kurz davor, in den Himmel aufzusteigen, nach dem Tod, nach der Auferstehung. Und da befinden wir uns. Ich lese weiter, Vers 2. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisung für die Zeit nach seinem Weggang. Einfach. Jesus geht weg, sagt den Aposteln, was sie zu tun haben. Klare Ansage vom Chef an die Firma, so machen wir das. Und jetzt, die Apostel waren es auch, denen er sich zu Lebzeiten und, Vers 3, sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viel überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Man könnte den Eindruck haben, Jesus ist der auferstandene Herr und innerhalb von 40 Tagen begegnet er 11 Aposteln und ein paar Frauen. Das ist aber nicht der Fall. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 6, da heißt es, später zeigte er sich, Jesus, mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Selbst wenn die Jünger irgendwie depressiv wären und so vermissten Depressionen halt nach der Jesus weg und so, dann könnte man die Geschichte von der Auferstehung ziemlich schwer aufbauen, auch beweisen. Fakt ist aber, mehr als 500 Menschen haben Jesus tatsächlich gesehen über einen Zeitraum von 40 Tagen. Das ist schon beeindruckend. Wir lesen weiter, Vers 4. Einmal, es war bei einem gemeinsamen Mahlzeit. Ich meine, was macht man, wenn man auferstanden ist? Man tut Essen. Jesus, der Auferstandene, der tut einfach Leben. Er tut Essen mit seinen Aposteln. Jesus erwies sie an, in Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Jesus sagt, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Es ist eine Ankündigung von Jesus. Vers 6, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel ein weiteres Mal mit Jesus, als sie mit ihm zusammen waren, ihm fragen, Herr, ist jetzt die Zeit, wenn du dieses Reich aufbaust, das israelitische Reich? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne. Jesus sagt, interessiert euch nicht, es gab schon immer Christen, die gerne so gerechnet haben, wann Jesus wiederkommt und mit Zeitfaktoren. Jesus hat immer gesagt, vergesst es, es geht nicht darum. Gott, der Herr, der Vater, er weiß, was abgeht. Euer Auftrag ist ein anderer. Was ist unser Auftrag? Und jetzt kommen wir zu Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem und in der ganzen Welt. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Klammer auf, Wolke. Wolke ist ein Codewort in der Bibel. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Überall, wo Wolke in diesem Sinne herkommt oder in diesem Sinne steht, ist ein Übergang von Ewigkeit in die Zeit oder von der Zeit in die Ewigkeit. Es ist ein geheimes Codewort und wir werden es später nochmal sehen. Klammer zu. Er sagt, ihr werdet die Kraft bekommen und ihr werdet befähigt sein, was zu sein. Zeugen, der Moment, wo ich schreibe. Ich schreibe auf, was ist eigentlich unser Auftrag? Jesus zu bezeugen. Laut Apostelgeschichte 1, wenn du fragst, was ist unser Auftrag als Gemeinde? Ganz einfach, Jesus sagt es selber. Wir brauchen nichts zu interpretieren. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ganz einfach. Nun, wie bezeugt die Gemeinde, die damalige? Wie macht das die Gemeinde damals? Wir springen dazu in die Apostelgeschichte 2. Springt mit mir, eine Seite umblättern oder einmal blättern in der Online-Bibel und es geht weiter. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie ein gewaltiger Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Vers 3. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren tiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht Galiläer, die hier reden? Sind das nicht Bauern? Sind das nicht irgendwie einfache Leute? Wie kann ich sie in meiner Muttersprache hören? Wir sind Parther, Meder und so weiter. Wir sind aus Ägypten, aus Arabien, aus Rom sogar. Wie kann es sein, dass wir diese wunderbaren Dinge reden hören, die Gott getan hat? Und alle waren außer sich und vor Staunen. Und einige hatten gedacht, die sind ja besoffen. Auch interessant. Nun, wie tut die Gemeinde diesen Auftrag bezeugen? Wie tun sie das machen in diesen Versen? Nun, wir befinden uns zu einem Pfingstfest. Nicht wirklich, das sagen wir heute so dazu. Früher oder bis heute noch feiern die Juden Shavuot. Shavuot ist ein hebräisches Fest, eigentlich Wochenfest, Erntedankfest. Und was wir lesen, das sind zigtausende von Leuten aus der ganzen Welt angereist nach Jerusalem, religiöse Juden, die das ernst nehmen und die wollen Gott begegnen, ihm opfern, die 10 Gebote durchsingen. Das waren so die Dinge, die sie gemacht haben. Zigtausend sind da. Und das, was Jesus am Anfang gesagt hat, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, das passiert plötzlich. Die Leute, circa 120 Mann, also die 12 Jünger, ein paar Frauen und andere Mitläufer, sind in einem Haus oben, der Heilige Geist kommt und diese einfachen Leute erleben den Heiligen Geist in seiner tiefgreifenden, so übernatürlichen Art und Weise. Er verändert sie. Und sie bezeugen in anderen Sprachen. Klassische Stelle für einige Charismatiker-Freunde. Was passiert hier? Die reden in einer fremden Sprache. Das ist kein Gelaber, kein Geblabber, sondern das ist tatsächlich eine fremde Sprache, die man erlernen kann, wenn man gebildet ist. Aber es waren einfache Leute. Die haben diese Sprache gelernt. Und ich habe mir das so vorgestellt, der Jonathan aus Italien geht und reist, weil er ein Jude ist, nach Jerusalem, hört diese Menschenmenge, geht hin und hört dann den Petrus auf Italienisch Gott loben. Und er sagt, das ist doch Italienisch. Der redet doch auf Italienisch. Wie kann das sein? Das ist doch ein Bauer, der kann das doch gar nicht. Also so muss, die waren total verwirrt. Anders wie heute. Wir haben Google Translator, wir haben alle Apps, es klappt alles. Es ist nichts Besonderes mehr, eine fremde Sprache. Damals, es war ein Privileg in einer anderen Sprache. Aber was machen die? Sie bezeugen die Taten von Gott. Das ist der Auftrag, den sie jetzt hier ausfüllen. Die Menschenmenge kommt zusammen, ganz viele Leute, zigtausende. Und wer erkennt hier den Moment? Petrus. Petrus, dieser Superhero, der Held. Wir lesen in Vers 14, Apostelgeschichte 2, Vers 14, einmal umblättern, zumindest in meiner Bibel. Da heißt es, jetzt tat Petrus zusammen mit den anderen 11 Aposteln, er trat vor die Menge und mit lauter Stimme erklärte er. Und ich stelle es mir so vor, ein Riesenhaus, vielleicht auf der Dachterrasse, Petrus steht vorne, hinter ihm diese 11 Leute. Und er kümmert sich nicht drum, um die ganze Logistik, mit lauter Stimme. Ich habe mir gedacht, wieso stehen 11 Leute hinter ihm? Bestimmt irgendwas mit Schall. Jesus hat sich dabei was gedacht. Das fand ich interessant. Der Heilige Geist organisiert die Logistik. Ihre Aufgabe war nicht, die Logistik zu organisieren, erstmal zu bezeugen. Petrus steht vorne, die Mannschaft hinter ihm, Fußballmannschaft, 11 Leute, er ist der Trainer sozusagen. Und was sagt er? Vers 15. Oder 14, er sagt, ihr Leute von Judäa, ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem zu dieser Party da seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute sind nicht betrunken, es ist 9 Uhr morgens, das geht gar nicht. Nein, was ihr hier seht, ist die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Also Petrus bezieht sich nicht auf Jesus, der ja eigentlich gesagt hat, ihr werdet den Heiligen Geist. Er bezieht sich auf Joel, den alten Propheten. Warum? Religiöse Leute stehen vor ihm und Petrus versteht, ich muss mich verbinden mit ihnen, indem ich diese ganze Geschichte aufbaue auf dem Alten Testament und ihnen erzähle das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, der Messias, der gekreuzigt wurde, wieder lebt und auferstanden ist. Wie effektiv ist diese Predigt von diesem Petrus? Springt mit mir Apostelgeschichte 2, Vers 41. Wie effektiv ist die Predigt von Petrus? Da steht, viele nahmen die Botschaft an, nicht alle. Selbst bei einem Petrus, interessant. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen, on the spot. Da gab es keine Glaubenskurse, vielleicht hinterher hat man die Leute noch vertieft, aber die haben was verstanden und die wollten sich sofort identifizieren mit diesem Sterben und Auferstehen von diesem Jesus. Sie ließen sich sofort taufen und durch dieses und durch Gottes Wirken wurde die Gemeinde an diesem Tag um etwa, wie viele Personen? 3000. Wie viele waren vorher drin in diesem Gebäude? 11 Mann, Petrus und circa 100, lass es 120 sein. An einem Tag 3000 Mann. Jetzt überleg mal, wir sind auch circa 120 Leute. 3000 Mann hier, zack, 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 an einem Tag. Und dann noch Gemeindeaufnahme, einsegnen, die Urkunden verteilen. Einfach das gesamte logistische Unternehmen, was man hier auch machen musste, um eine Gemeinde, ich meine, was für ein Segen, was für ein Stress für die Gemeindeleitung. Also unglaublich, die haben geschwitzt an diesem Tag. Und die waren aber, glaube ich, sehr, sehr dankbar. Ich fasse zusammen. Lukas schreibt im ersten Kapitel, ihr werdet Kraft bekommen, den Heiligen Geist empfangen, um was zu machen? Jesus zu bezeugen. Und in Kapitel 2, da bezeugt diese Gruppe auf zweierlei Weisen. Erstens in einer fremden Sprache und zweitens Petrus predigt und er bezeugt und 3000 werden zur Gemeinde hinzugefügt. Aber die Gemeinde, die hört hier nicht auf. Die Gemeinde hört hier nicht auf zu bezeugen. Und jetzt kommt eigentlich der Hauptteil. Jetzt wird's spannend. Vers 42. Was das Leben der Christen prägte oder ausmachte, was sie regelmäßig taten, waren die Lehre der Apostel, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Vers 43, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder, viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, bisschen Kommunismus, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten allen Erlös entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue, Vers 46, kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Außerdem, was haben sie noch gemacht? Sie trafen sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen, super, und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Vers 47, und sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und sie standen bei dem ganzen Volk in hohem Ansehen. Und ein wichtiger Vers, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Jeden Tag fügte der Herr hinzu. Wie hat er das gemacht? Nun, zum einen durch die Predigt von Petrus, durch das Wort, was er, durch sein Zeugnis, durch sein Bezeugen, dadurch wurden Leute hinzugefügt, später nach diesen 3000. Und ich möchte an dieser Stelle etwas Interessantes sagen. Jedes Mal, wenn wir von Jesus bezeugen, meine Geschichte, wenn ich meine Geschichte, die ich mit Jesus erlebt habe, bezeuge, ich denke, jedes Mal passiert etwas bei demjenigen, der mir zuhört. Es ist eine Geschichte, manche werden lachen, werden sagen, ja, du bist vielleicht besoffen. Aber einige werden sich verbinden mit dem, was passiert. Warum denn eigentlich? Weil ich denke, die Sehnsucht, die jeder Mensch hat im Leben, irgendwie nach Ewigkeit, nach Erfüllung im Leben, der Sinn des Lebens, jeder sucht danach. Und wir wissen, je älter wir werden, ich werde dieses Jahr 40, man merkt, klar, Familie ist schön, Finanzen zu haben ist schön, eine Gemeinde zu haben, okay, das zählt jetzt nicht in dem Fall, Sicherheiten zu haben, Versicherungen zu haben. Es ist alles schön, das wir haben können, aber die Erfüllung finde ich nicht in diesen Dingen. Und wenn ich dann davon erzähle, dass ich sage, hey, cool Leben, aber etwas in meinem Leben macht den Unterschied. Ich merke, es connectet mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Da passiert etwas und da passiert öfters, als wir es sogar denken. Und wenn ich Jesus bezeuge, dann kann auch der Heilige Geist wirken, auch am anderen. Nun, der Herr fügt hinzu, wenn wir bezeugen. Der Herr fügt aber auch hinzu, und das ist eigentlich das Besondere hier, ist es euch aufgefallen? Die Passage, die wir gerade gelesen haben, über das Leben der Gemeinde, Vers 42 bis 47. Der Herr hat hinzugefügt über die Art und Weise, wie die Gemeinde gelebt hat. Wie sie gelebt haben. Das fand ich so interessant. Jeder, der zur Gemeinde gehörte, hat plötzlich eine neue Routine bekommen. Er hat eine neue Gewohnheit bekommen. Und diese neue Routine, die war so anziehend, da ging es nicht um Gemeindeprogramme. Wie können wir als Gemeinde wachsen? Sie haben eine neue Routine angezogen als Gemeinde, neue Gewohnheiten. Und das war für die Außenstehenden so anziehend, dass der Herr täglich hinzugefügt hat. Nun, schauen wir mal Vers 42 genauer an. Was kennzeichnet nun diese Gemeinde, wo der Herr täglich hinzugefügt hat? Das erste, Vers 42, was das Leben prägte, was das Leben ausmachte, war das erste Wort. Ich übersetze das mal hier mit regelmäßig, beharrlich, Elberfelder, ständig. Es war etwas, was sie, eine Routine, die bei ihnen in der Gemeinde einfach eine Regelmäßigkeit, Gewohnheiten. Interessant ist, der Alarm kommt, interessant ist, Gewohnheiten sagen sehr viel über dich aus. Ist dir das eigentlich bewusst? Das, was du täglich machst, das sagt sehr, sehr viel über dich aus. Das, was du täglich machst, sagt zum Beispiel, hey, Zähneputzen ist gut, ich mache das jeden Tag, das hilft mir, eine schöne Mundhygiene zu haben. Das, was dir wichtig ist, das, worauf du Wert legst, das machst du jeden Tag. Ist das nicht so? Duschen. Wäre gut, wenn man öfters duscht. Als Sportler, was macht man als Sportler? Regelmäßig Sport. Als Musiker, den Lukas braucht man nicht fragen, hast du heute Musik gemacht, sondern wie oft hast du heute schon Musik gemacht? Das heißt, jeder, der etwas macht routinemäßig, identifiziert sich damit und das ist er am Ende des Tages. Das heißt, Gewohnheiten sagen etwas sehr Deutliches aus über dich. Das ist so ein kleines Wort, aber damit beginnt es, mit diesen Gewohnheiten. Nun, Vers 42, was ist die erste Gewohnheit, von der wir hier lesen? Vers 42. Die erste Gewohnheit? Lehre der Apostel. Richtig? Lehre der Apostel. Apostel. Das muss man auch noch ins Russische übersetzen. Meine Handschrift. Die Lehre der Apostel. Die Gemeinde, sie wächst von 100 Leuten auf 3000. Was ist das Erste, was die Gemeinde macht? Sie tut regelmäßig hören die Lehre der Apostel. Interessant ist, wir lesen ja in Vers 46, da lesen wir, da heißt es, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempeln zusammen, außerdem in den Häusern. Ich schreibe das jetzt mal hier unten hin, weil das ist schon dann das Stichwort. Tempel plus Häuser. Sie kamen zusammen in den Tempeln und in den Häusern, also in Tempeln, das muss man sich so vorstellen, das ist nicht so wie hier. Das sind 3000 Leute, sie kommen zusammen, das sind riesige Hallen, 800.000 Leute, einer steht vorne und lehrt die Leute. Dann gehen sie nach Hause und reden über das, was gelehrt wurde, reden darüber. Also das ist das, was die hier machen. Was ist jetzt dieses Kennzeichen der Gemeinde hier? Ich schreibe mir hier das Verb hin. Lernen. lernen. Und wir lesen es auch in der Bibel, wo es heißt, wir sollen unsere Gedanken sollen sich erneuern. Lernen ist das Kennzeichen dieser Dinge, dieser ersten Gemeinde. Die Gemeinschaft von diesen Jesusgläubigen hat regelmäßig etwas gelernt. Das lernen wir als erstes. Das Zweite, was ist das Zweite? Je nach Übersetzung, bei mir war das nicht so gut übersetzt, aber das, die zweite Gewohnheit, ich sage mal dazu Gemeinschaft. Community, Gemeinschaft. Das griechische Wort hinten dran, Koinonia, ist eigentlich viel stärker. Und Koinonia bedeutet eigentlich teilen. Oder man kann auch sagen, helfen. Es war eine Gemeinschaft, die sich verpflichtet hat, zu helfen. Es war eine Gemeinschaft, die sich verpflichtet hat, zu teilen. Was zu teilen? Ganz konkret. Jemand hat eine Not gehabt, ich hab den Anhänger, du willst umziehen, ich gebe dir meinen Anhänger. Der eine hat kein Geschirr gehabt, weil er jetzt Besuch bekommt, ganz einfach zu teilen. Sie haben es regelmäßig, haben sie geteilt und geholfen einander. Dadurch waren sie geprägt. Das Wichtige hier ist, es ist eine persönliche Verpflichtung. Also es war jetzt nicht so, eigentlich mag ich den Bruder Martin nicht, aber sie haben gesagt, es geht um die Not, nicht um denjenigen. Er gehört zur Gemeinde, ich helfe ihm. Weil wir gerade in Kontakt waren. Der eine, mit dem habe ich jetzt nicht gehört, aber ihn habe ich gehört. Ich sehe, dir fehlt ein Mantel, ich habe zwei, ich gebe dir meinen Mantel. Das ist die Idee. Was ist das Dritte? Mahl des Herrn. Mahl des Herrn. Wer in Israel war, das Besondere an Israel ist wirklich das Essen. Also ich war beruflich schon ein paar Mal dort, wir waren auch privat eingeladen. Das ist kein Sauerkraut mit Knödel und so, das ist unglaublich. Was du da in Israel bekommst, das ist eine Farbenpracht. Und die Essen, und das Interessante ist, bei so einem reich gedeckten Tisch geht es nicht mal um das Essen. Es geht um mich als Person. Bei denen steht das Leben, wie es dir geht. Und also die haben wirkliches Interesse an deinem Leben, an deiner Gesundheit, an deiner Familie. Und die wollen wissen, wie es dir geht. Und das Mahl des Herrn, und wir lesen es ja auch in Vers 46. Sie kommen zusammen in ihren Häusern und sie essen zusammen und feiern Mahl des Herrn. Wie kann man das übersetzen auf die heutige Zeit? Mit einem einfachen Wort, wenn man es richtig schreibt. Beziehungen. Menschen kommen in die Gemeinde, vielleicht alleine, und Menschen sehen, dass derjenige alleine ist. Menschen laden ein zueinander, Familien, und es geht nicht darum, Knödel mit Sauerkraut zu essen, sondern beim Essen zu erzählen, wie es mir eigentlich geht, mein Leben zu teilen. Anders wie hier, nicht Sachen oder Not zu lindern, hier geht es darum, Leben zu teilen. Ganz einfach, so wie man das so von guten Familien und Freunden kennt, das Leben zu teilen. Und dabei, das fand ich interessant, das Mahl des Herrn. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, wie viele von uns machen das, treffen sich mit Freunden und dann das Abendmahl. Ich kann mich erinnern, wir hatten es einmal mit einem befreundeten Ehepaar gemacht und dann saßen wir zusammen, es gab Rotwein und haben gesagt, komm, wir feiern das Abendmahl. Eigenartig. Das Besondere dabei war, es tut einen wieder neu fokussieren auf Jesus. Und es war so schön, es war so gesegnet und es steht ja auch nirgendwo, dass man es einmal im Monat in der Gemeinde. Man kann es gerne zu Hause machen mit Freunden und es erinnert einen wieder daran, worum es hier eigentlich geht. Man wird wieder neu fokussiert. Und das Vierte. Was war die vierte Gewohnheit? Bei einigen steht Gebet. Das ist leider nicht korrekt, auch in dieser Übersetzung. Da steht Gebet, sondern es sind die Gebete. Plural, Mehrzahl. Es sind religiöse Juden, die hier zum Glauben kommen. Und sie sind die Gebete, tausende Jahre alte Gebete, sie sind die gewohnt. Morgens, mittags, abends Gebete, das Schma Israel. Sie haben Segenssprüche, die sie noch beten. Hinzu kommt noch die Gebete, die Jesus ihnen gesagt hat. Das Vaterunser und zig andere. Also die sind ständig am Beten. Wahnsinn. Also was kennzeichnet diese Gemeinde, die Jesus bezeugt, aber die neue Gewohnheiten hatte? Ein regelmäßiges Gebetsleben. Und ich würde das, sag ich mal, ein bisschen zuspitzen oder fokussieren auf das Thema, das soll Anbetung heißen. Anbetung, das war das Kennzeichen. Bei Gebet, das klingt so einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich das so durchgelesen habe, Gebet. Interessanterweise, wir haben einen Verstand bekommen. Und manche von uns einen sehr guten, sehr scharfen, manche sind da. Und Gebete, es ist ja unabhängig davon, aber das Besondere an Gebeten, das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Das Gebet richtet mich weg von meinen Fähigkeiten, von meinem Verstand und richtet mein Innerstes aus und sagt, Herr, egal wie klug ich bin, ich mache mich abhängig von dir. Und egal wie toll ich jetzt meine nächsten Ferienreise buchen kann, ich will es abhängig machen von dir. Du hast mir die Gesundheit gegeben, du hast mir die Finanzen gegeben. Ich bete darum und dann mache ich einfach das, was mir in den Sinn kommt. Aber ich bin dann abhängig von dir. Okay, ich fasse zusammen. Was ist die Gemeinde? Es ist eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich nicht um eine religiöse Idee dreht. Es geht nicht um Ethik, Moral. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich um eine Person dreht. Jesus Christus ist im Mittelpunkt. Und diese vier Kernelemente, 1, 2, 3, 4, das Lernen, das Teilen, die Beziehung und Anbetung, das waren die vier Kernelemente der Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Wenn man das so betrachtet, eigentlich ganz einfach. Da ist nichts Besonderes dran, nichts organisationstechnisch, wo man sagt, wow, das ist jetzt was ganz Neues. Alles bekannte und relativ einfache Dinge. Jetzt kommt aber der Punkt. Punkt 1 und Punkt 4, ich mache das mal zu, die Lehre und das Gebet, wenn ich das wegmache, Gemeinschaft und Beziehungen, das kann ich überall haben. In jedem Fußballverein habe ich das. Und das ist jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern wirklich im positiven Sinne. Wir haben auch einen Sportverein gehabt, wo wir drin waren und man hat sein Leben geteilt. Ah, du, ich habe Probleme mit der Frau. Ja, komm, trink noch ein Bier, das wird schon, passt schon. Du, ich zieh um, hast einen Anhänger. Ja, habe ich, komm, ich gebe dir und so. Also man kann das Leben hier erleben. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Aber den Unterschied in der Gemeinde macht Punkt 1 und Punkt 4. Punkt 1 ist die Möglichkeit, dass der Heilige Geist uns durch die Lehre immer wieder erneuert, uns darauf hinweist, was uns fehlt eigentlich als Menschen. Du kannst vielleicht gut sein in der Bibel, du kennst dich gut aus, aber dein Charakter hinkt hinterher. Wenn du in der Bibel liest ständig, du hörst eine Predigt, der Heilige Geist macht dich aufmerksam. Du hast hier ein Defizit, bleib dran. Regelmäßig, bleib dran. Und wir dürfen alles in unserem Leben abgeben. Wir dürfen es nicht alleine, unsere Probleme und unsere Sachen, die wir teilen. Wir dürfen das alles abgeben. Und wir dürfen Jesus dafür in den Mittelpunkt stellen und ihn anbeten. Für das, was wir haben, für das, was wir brauchen, für das, wo wir Not haben. Und der erste Punkt ist der wichtigste Punkt, weil er tut alles andere definieren. Von hier aus tun wir verstehen, was es bedeutet, gerne zu geben. Gerne zu geben, gerne zu teilen und nicht griesgrämig. In Beziehungen zu investieren. Jesus war auch ein Mensch, der in Beziehungen investiert hat. Heute Morgen, als ich hergefahren bin, habe ich einen Mann laufen sehen mit einem Kinderwagen. Und es war so interessant zu sehen, das war wirklich draußen im Feld. Und der Kinderwagen war so zu und der Mann lief mit einem Hund, schwarzer Pudel, und er hat mit dem Kind so gespielt und so rumgemacht. Und ich konnte mir das so richtig vorstellen, ich wurde aufmerksam darauf gemacht, gesagt, der Herr sieht auch uns als Gemeinde, er sieht uns auch genauso, er weiß, was wir alles brauchen, er nimmt die kleinsten Dinge wahr. Und er möchte, dass auch wir, wenn wir in die Gemeinde kommen, die kleinsten Dinge wahrnehmen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester in Not hat, dass wir die Menschen sehen, und nicht denjenigen, den wir vielleicht nicht mögen oder mögen. Jeder, der zur Gemeinde hinzugefügt wurde an diesen Tagen, war jemand, der wusste, was eigentlich der Auftrag war. Was machen wir? Wir sind hier, um Jesus zu bezeugen, auch wir. Wie machen wir das? Durch eine Predigt, so wie heute Morgen. Wir bezeugen Jesus. Aber wenn du später mit jemandem nachher ein Essen gehst und du redest über die Predigt oder du teilst deine Beziehung, dann tust du Gemeinde bauen. Du bist Gemeinde, so wie du das machst, wenn du diese Gewohnheiten lebst. Und du wirst sehen, wir werden sehen, dass der Herr hinzufügt, weil wir an diesen guten Gewohnheiten halten. So, das war die Predigt. Ich möchte schließen mit zwei wichtigen Gedanken, die mir eigentlich ehrlich gesagt gestern kamen, um diese Predigt abzuschließen. Das erste ist, die Gemeindeleitung oder allgemein gesprochen eine Gemeindeleitung kann diesen Punkt hier vorgeben, regelmäßig lehren. Die Gemeindeleitung kann sagen, wir machen jetzt Bibelstunden, wir machen mittwochs andere Bibelstunden, sonntags Predigten und nochmal um 15 Uhr nochmal einen Gottesdienst. Also man kann das organisieren, man kann Hauskreise organisieren. Also als Gemeindeleitung kannst du eine Infrastruktur bauen, wie eine Gemeinde aufgebaut werden kann. Termine vorgeben und so. Was eine Gemeindeleitung nicht machen kann, ist das da, Punkt 2 und Punkt 3. Die Gemeindeleitung kann nicht vorgeben, Max, jetzt achte doch mal auf die Beziehungen. Tobias, seh doch mal den Menschen da draußen. Der Karl hatte immer so darum gekämpft, weil ihm das so wichtig war, die Beziehungen, die Menschen zu sehen, die Not zu lindern. Das kann niemand machen, das musst du machen, das muss ich machen. Das ist unser Auftrag. Wenn wir Jesus bezeugen wollen, das ist unser Fokus, das ist unser Auftrag, Jesus bezeugen, dann ist es unser Auftrag und dass wir regelmäßig, verpflichtend wirklich die Menschen in Menschen investieren, teilen, helfen, aber aus einer Gesinnung heraus, dass wir Jesus damit verherrlichen wollen und das führt zu Anbetung. Und seht ihr, das ist wie so ein Kreislauf. Das ist wie ein Kreislauf. Das war der erste Gedanke und es war eigentlich, ich habe es bei mir überschrieben, es war eigentlich ein Appell, eine Bitte, eine dringende Bitte, dringender Appell an dich und an mich, investier wieder neu in Beziehungen. Und es ist so schön, mach ein leckeres Essen. Du schaffst es nicht so gut zu machen wie meine Oma, ich auch nicht. Aber mach was Leckeres, lad Leute ein, aber dann rede über das Leben. Du wirst merken, es sind so tolle Freunde und Menschen hier. Es ist eine tolle Gemeinde. Und ich möchte schließen eigentlich mit einem ganz, ganz krassen Gedanken, der mir kam. Und ich bin Gott echt dankbar dafür. Ihr könnt euch erinnern, am Anfang habe ich noch gesagt, die Wolke. Die Wolke war ein Codewort für die Schnittstelle zwischen Ewigkeit und der Zeit. Wir lesen etwas Interessantes in Hebräer 12. Und was ich damit sagen möchte, ist eigentlich Folgendes. Man kann das nicht machen, wenn man eine wichtige Voraussetzung nicht befolgt. Es ist nur eine wichtige Voraussetzung. Es ist eine Bedingung geknüpft, also klar, dass man Christ ist und so, aber eine Erkenntnis ist daran geknüpft, dass man das lebt, dass man das erlebt. Und mir wurde das so deutlich in Hebräer 12. Ich lese Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Wolke von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, was? Den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von jeder Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns zu einem Ziel vorangegangen ist. Was lesen wir hier? Wir lesen von einer Wolke von Zeugen. Aha, Wolke von Zeugen. Die Ewigkeit ist da. Und das sind diese Zeugen. Von wem spricht er hier? Im Kapitel 11 lesen wir von Moses, Josef, Abraham. Eine Hure wird sogar genannt, Rahab. Und viele andere werden hier genannt. Alles Menschen, die vor uns gelaufen sind und die haben gekämpft. Und sie hatten das Ziel immer vor Augen. Und ich habe mir gedacht, dieses Leben hier auf dieser Welt, das ist so schön. Du kannst in Rastatt, in Deutschland, hier ein so schönes Leben haben ohne Gott. Wirklich. Du musst nicht mal ein böser Mensch sein. Du machst deine Steuererklärung, alles Halleluja, wunderbar. Du bist kein böser Mensch, deine Nachbarn lieben dich. Die Kinder sind wohlgeraten. Alles super. Du kannst ein Leben leben ohne Gott. Aber wenn dir das Wichtigste nicht vor Augen ist, und das Wichtigste ist dieses Ziel, unsere Heimat, unser Zuhause ist die Ewigkeit. Wir sind nur Bürger hier, wir sind hier keine Bürger. Unser Bürgertum ist im Himmel. Und ich hatte mir so vorgestellt, wie diese Wolken der Zeugen sind in uns herum, die sind gelaufen. Und sie geben einen Stab weiter, einen Stab wie Staffelläufer. Und ich dachte an Karl Grabenstätter, Grotwinkel, Tante Ira, Menschen, die nicht mehr unter uns sind, die sind gelaufen und die geben den Stab weiter an mich, an dich, heute Morgen. Und sie sagen, es ist an dir dran, dass du jetzt laufst. Mit Ausdauer. Und leg diese Sünde ab. Aber es liegt an dir, dass du jetzt dran bist zu laufen. Und wer den Karl zum Beispiel kennt, der weiß, wie viel er gelitten hat auch unter Depressionen und anderen Themen. Und dieser, er ist trotzdem gelaufen. Tante Ira, sie hat trotzdem gebetet. Gegen jeden Widerstand waren es Menschen, die das Ziel vor Augen hatten, die Ewigkeit. Und hier sehen wir einen interessanten Zusammenhang, damit möchte ich schließen. Der Zusammenhang ist der folgende. Deine Fähigkeit, ausdauernd zu laufen, deine Fähigkeit, ausdauernd zu laufen und deine Sehnsucht, ohne Sünde zu leben, deine Sehnsucht nach Heiligkeit, hängt zusammen, ob dir bewusst bist, dass es diese Ewigkeit gibt. Es gibt diese Ewigkeit und wir verdrängen das so oft, weil wir dieses schöne Leben hier haben. Es ist schön, aber unser Zuhause ist die Ewigkeit. Und wenn wir das wieder vor Augen haben, dann kommt dieser Wunsch nach Heiligkeit. Da kommt dieser Wunsch, trotz aller Konflikte, die wir in der Gemeinde haben, ich möchte Gemeinde weiterbauen. Ich möchte Jesus bezeugen. Gott segne uns dazu. Amen.